Hi, schön, dass du da bist. Wusstest du, dass diese Folge in der Podimo-App auch kostenfrei als Videopodcast erscheint? Außerdem gibt's dort zu jeder Folge im Premium-Bereich der App einen exklusiven Bonusteil mit meinen Gästen, wo sie konkrete Tools und Ansätze zu ihrem Thema mit uns teilen. Ganz viel Spaß beim Hören! Manchmal läuft im Leben eigentlich alles richtig. Der Job stimmt, vielleicht gibt es eine Beziehung, eine Familie, ein Zuhause, das sich richtig anfühlt. Von außen sieht alles nach Erfolg aus. Die innere Checkliste wirkt irgendwie abgehakt und trotzdem gibt es diesen Moment, in dem man merkt, so kann es nicht weitergehen. Nicht, weil etwas nicht mehr funktioniert, sondern weil etwas einfach nicht mehr zu uns passt. Was passiert also, wenn man beginnt, das eigene Leben neu zu hinterfragen? Wenn man Erfolg neu definiert? Und wenn man merkt, dass weniger Tempo manchmal mehr Leben bedeutet? In dieser Folge sprechen wir darüber, wie bewusste Pausen unser Leben verändern können und warum Verzicht manchmal der Beginn von echter Freiheit ist. Am Ende dieser Folge weißt du klarer, ob dein Leben noch zu dem passt, was dir wirklich wichtig ist. Happy Life mit Jochen Schropp. Hi! Ich bin Jochen Schropp, willkommen bei Happy Life. Freue mich sehr, dass du da bist. Heute geht es um einen Moment, den viele Menschen irgendwann erleben. Man hat sich was aufgebaut, im Job, in Beziehungen, im eigenen Leben und trotzdem kommt immer wieder diese leise Frage hoch. Möchte ich das eigentlich noch? Nicht immer, weil irgendwas schief läuft, sondern manchmal genau dann, wenn von außen alles richtig aussieht. Wie gelingt es uns, innezuhalten und das eigene Leben noch einmal bewusst zu betrachten? Und wie finden wir heraus, was wir wirklich wollen? Ich freue mich wirklich sehr auf mein heutiges Gespräch mit Carina Teutenberg, die ich schon eine Weile kenne. Carina war viele Jahre in leitenden Positionen im Medienumfeld tätig, unter anderem als Chefredakteurin bei ProSieben. Heute lebt sie deutlich entschleunigter, bietet Fastenwanderungen in Brandenburg an, lebt sober und vegan und begleitet Menschen dabei, bewusste Pausen in ihr Leben zu integrieren. Carina, schön, dass du da bist. Ich muss ja dazu sagen, wir kennen uns schon länger.
Ja, und, wir kennen uns schon.
Ich habe jetzt natürlich in der Vorbereitung auch wieder viel an meine erste Fastenwoche gedacht, zu der du mich damals eingeladen hast und die irgendwie auch der Beginn war meiner Veränderung. Und ich habe tatsächlich vor 3 Tagen etwas gefunden, und zwar die Postkarte, die wir damals an uns schreiben mussten.
Ach, ist das schön. Hast du wirklich?
Dann später... Genau. An uns geschickt hast. Also es ist 6 Jahre her. Tatsächlich lag die immer noch auf
einem... Oh, ist das toll.
Ich habe sie auch tatsächlich erst vor 3 Tagen gelesen. Ich weiß nicht, ich habe sie damals irgendwo abgelegt und habe sie nie mehr gelesen und habe sie jetzt eben vor 3 Tagen aufgemacht.
Weil du sagst so schön, das war ein Beginn für eine Veränderung von dir und ja. Das war ja auch meine Anfangsphase.
Genau.
Du warst ja, glaube ich, in der 2. Woche genau. Oder so warst du dabei. Das heißt, das ist auch der Beginn meiner Veränderung gewesen.
Und ich möchte
das kurz
vorlesen.
Das ist so toll. Ja,
weil das
bitte.
Wirklich... Ich habe wirklich gedacht so... Krass. Gut, ich fange mal an. Lieber Jochen, ich schreibe dir heute, weil ich sehr stolz auf dich bin, dass du dich deinen Ängsten gestellt hast und die Fastenwoche mit offenen Armen und einem offenen Herzen angegangen bist. Du schlägst dich tapfer und ich habe das Gefühl, dass sie viel in dir bewegt und noch bewegen wird. Nimm dir in Zukunft mehr Quality Time für dich und vielleicht kannst du dieses Fastenritual ja zukünftig einmal im Jahr in deinen Zeitplan einbauen. Es tut dir gut. Fühl dich umarmt, Jochen.
Oh, ist das schön. Oh, es berührt mich richtig.
Ich werde auch fast ein bisschen emotional.
Das ist
ja,
toll.
Und ich muss ja sagen, für mich war natürlich dieses Fasten, wir werden da später noch ein bisschen mehr drüber sprechen, insofern eine Herausforderung, dass ich mich generell natürlich auch immer zu dünn fühle und eben danach auch das Gefühl hatte, es hat schon sehr lange gedauert, bis ich mich in meiner Haut dann wieder wohlgefühlt habe. Also nur optisch. Ne? Mhm. Also die Fastenwoche war ja fantastisch für mich. Ich habe seitdem ja nicht mehr mit dir gefastet, sondern ich habe eine Art Reset gemacht, wo ich aber Nahrung zu mir genommen habe.
Wo du gegessen hast. Ne?
Und selbst da hatte ich dann immer schon das Gefühl, dass der Gewichtsverlust ein bisschen zu groß war. Aber da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Aber was es natürlich mental mit mir gemacht hat, auch die Freundschaften, die ich damals knüpfen durfte. Ich grüße damit Uli.
ich auch.
Die nämlich mit mir sich die Scheune geteilt hat und auch da für mich da war. Also man ist ja sehr intim miteinander und es war eine ganz großartige Zeit. Und jetzt müssen wir aber erstmal darüber sprechen, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Denn wir kennen uns eigentlich noch aus dem Fernsehumfeld. Mhm. Und auch darüber haben wir damals gesprochen, weil ich so stolz auf dich war, dass du das umgesetzt hast, was dein großer Traum war. Und ich mich damals auch gefragt habe, was möchte ich eigentlich? Und bin ich überhaupt noch mit dem, was ich da habe, zufrieden? Und ich glaube, wenn man als Künstler arbeitet oder in einer künstlerischen Tätigkeit ist oder einfach vielleicht auch nur selbstständig, dann muss man sich erstmal finden. Ja, dann ist am Anfang vielleicht der Weg erstmal steinig und man hat das Gefühl, oh, hoffentlich komme ich dann irgendwann an. So ging es mir in meinen 20ern als Schauspieler, dass ich immer wieder auch meinen Vater fragen musste, hast du vielleicht noch mal die Miete für nächsten Monat? Dann ging die Karriere los als Moderator. Das war natürlich toll, aber auch da hetzt man dann eigentlich immer nur von Gig zu Gig und es geht größer, höher, weiter. Das ist natürlich irgendwie ganz schön. Und irgendwann setzt dann vielleicht so der Moment ein, wo man sich fragt oder wo ich mich dann auch gefragt habe, ist es das eigentlich noch? Und jetzt, dank dir und der tollen Fastenwoche, bin ich an einem Punkt, wo ich diesen tollen Podcast machen darf und andere Sachen, die ich aber sehr ausgewählt aussuche und wo ich mich wohlfühle. Und bei dir muss es ja auch irgendwann einen Moment gegeben haben, wo du gesagt hast, boah, das möchte ich nicht mehr. Mhm. Wann war der?
Ehrlich gesagt war das gar nicht nur ein Moment, sondern jetzt gerade so im Nachhinein, 6 Jahre später, das war ja gut, knapp 7 Jahre vorher, dass ich mich entschieden habe, das alte Leben aufzugeben, in Anführungsstrichen, und wirklich viel massiv zu verändern zu dem Leben, was ich jetzt führen darf und wo ich immer noch ganz dankbar bin. Das war eine Pause. Tatsächlich ist es, und das ist auch ein Muster in meinem Leben geworden, dass immer wenn ich eine größere Veränderung angehen wollte in meinem Leben, dass ich erstmal innehalten musste. Das war dieser Jobwechsel, die Gründung von der Sunnyside, also dieser Retreat-Firma. Das war auch meine Entscheidung, kein Alkohol mehr zu trinken, aufs Land zu ziehen, einen kleinen Hund in mein Leben zu holen. Also alle größeren Veränderungen haben immer erstmal den Moment gebraucht des Innehaltens. Und ich glaube, ich brauche diese Momente generell, um die Perspektive mal verändern zu können.
Jetzt müssen wir dazu sagen, Carina hat jetzt schon sehr, sehr viele Sachen aufgezählt, die sie verändert hat.
Ja, genau.
Wir wollen euch natürlich heute auch an die Hand geben, dass es nicht gleich alles sein muss. Und wir werden wahrscheinlich ja auch noch jetzt darüber sprechen, dass es eben auch ein bisschen Zeit gebraucht hat. Ich weiß, du hast dir mit deinem Mann damals auch eine Auszeit mal genommen. Und ihr seid, wie lange wart ihr unterwegs?
Wir waren 14 Monate unterwegs und das war die erste große Pause,
aber
so,
ja,
die ich gemacht habe.
Aber selbst diese Pause machen zu können, bedarf ja auch erstmal eines großen Schrittes. Wie war dir das damals möglich zu sagen, ich höre jetzt einfach mal 14 Monate auf?
Tatsächlich, und da dreht sich so ein bisschen der Kreis auch zu dem, wie du hier in die Folge eingestiegen bist, tatsächlich brauchte ich sowas wie eine Fastenwoche. Also die meisten Veränderungen sind dann auch wirklich entstanden oder Entscheidungen sind gefallen, wenn ich mich mal aus dem Hamsterrad rausgenommen habe. Aus diesem Laufen und Weiterlaufen, und da ist ja auch viel Tolles daran, es gibt ja auch viel Energie und das hat ja auch sehr viel mit Selbstbild zu tun. Aber immer wenn ich da mal innegehalten habe, dann hatte ich die Chance zu gucken, bin ich damit jetzt eigentlich gerade glücklich? Was sind denn wirklich meine Emotionen? Was sind wirklich meine Bedürfnisse? Und dann konnte ich entscheiden, was möchte ich denn eigentlich machen? Und so ist es auch damals schon entstanden mit der Reise, die wir gemacht haben. Das war auch bei einer Fastenwoche. Und ich habe diese Retreats oftmals als Vehikel gebraucht, um diese Ruhe mal einkehren zu lassen und nicht immer weiterzumachen. Und meine Entscheidung dann, den Job aufzugeben und aus dem Fernsehbusiness dann ganz auszusteigen, ist eben auch in einer Fastenwoche entstanden. Und diese Ruhe, dieses Innehalten, das ermöglicht mir den Perspektivwechsel. Und das gibt mir auch die Chance, meine Beziehung zu was auch immer ich dann verändert habe, dann auch anders zu betrachten.
Bevor du mit dem Fasten begonnen hast, gab es da denn auch Momente in deinem Beruf, wo du einfach dachtest so, ich funktioniere und ich gebe hier meine Höchstleistung ab, aber es tut mir eigentlich nicht gut?
Total. Da gab es einige.
Merkt man das? Ich glaube, manche Leute haben vielleicht gar nicht so ein Körpergefühl oder gar kein Bewusstsein dafür, wann die Erschöpfung wirklich eintritt oder wann man das Gefühl hat, boah, das wird mir jetzt einfach alles zu viel.
Also wenn wir in so einer Situation sind, wo wir so im Rennen sind, ne, wo wir vielleicht sogar auf einen Burnout zusteuern, so wie es in meinem Fall auch war, dann sind wir irgendwann nur noch im Kopf. Und das war ich auch. Und dann fängt man an, nur noch zu analysieren und zu interpretieren und ja, vielleicht Schuldige zu suchen oder sich selbst zum Schuldigen
Schuldige
zu machen.
Für was?
Ja, für das, was falsch läuft, das, was nicht gut ist. Ich bin doch selbst verantwortlich dafür. Andere kriegen doch eine Geschäftsführung von einer Fernsehproduktionsfirma ohne Probleme hin. Mhm. Warum kann ich denn jetzt nicht mehr schlafen? Bin ich überfordert damit? Na, aber es geht alles nur noch im Kopf. Und das Einzige, was das unterbrechen kann, aus meiner Sicht, ist das physische Ich wieder lebendig zu machen. Mhm. Und das ist mein großes Glück, Jochen, dass ich mir immer so ein paar kleine Inseln gehalten habe, wo ich ins Fühlen gekommen bin.
Welche Inseln waren das?
Das ist zum Beispiel die Sauna. So was Banales wie mein Mann und ich, wir gehen wahnsinnig gerne in die Sauna. Mhm. Und egal wie stressig es war, mein Mann hat drauf bestanden, dass wir damals, haben wir noch in Berlin in einer Wohnung gewohnt, da hatten wir noch keine eigene Sauna, dass wir wenigstens, wenn es irgendwie möglich ist, mal in eine Therme gehen und da in die Sauna gehen. Und allein dieser Wechsel, es gab ein paar Mal die Situation, als ich noch so voll unter Druck stand und im Stress war und mir das gar nicht so vorkam, das ist ja das Verrückte dabei, dass ich in der Sauna war, dann bin ich ins kalte Wasser gegangen und dann sind mir schlagartig die Tränen gekommen. Ich bin mitten in dieser Therme da, irgendwo in der Nähe von Berlin, bin ich in Tränen ausgebrochen und war überhaupt nicht mehr einzufangen. Das war für mich ein Zeichen, ey, du bist nur noch im Kopf, du funktionierst nur noch und du fühlst irgendwie gar nichts mehr.
Also und offenbar hast du was gefühlt, sonst hättest du nicht geweint.
Genau.
Aber konntest du deine Tränen benennen? Also wusstest du, wo die herkamen?
Erstmal nicht. Ich habe nur gemerkt, okay, das ist ein Signal, hier ist irgendwas nicht mehr richtig gut mit dir. Und das Gleiche gilt dann für andere physische Reize, also den Körper wieder zu spüren, ne, dass ich immer wieder mal laufen gegangen bin. Also ganz hat mich der Sport nie verlassen. Wenn ich auch nicht zu viele Ziele hatte dabei, also wenn ich nicht gleich wieder das nutzen wollte, um irgendwie Leistung zu erbringen, sondern einfach mal ziellos durch die Gegend gelaufen bin, dann kamen auch mal so Gedanken wie, irgendwas stimmt hier nicht.
Das finde ich interessant, weil ich auch das Gefühl hatte, wenn ich so auf mich vor 10 Jahren gucke, dass ich eigentlich mir auch viel zu viel vorgenommen habe an einem Tag, weil ich oft nicht Nein gesagt habe und aber auch gedacht habe, ich muss das alles machen, um weiterzukommen. Ja. Nur wohin? Also was ist das Weiterkommen? Ist das wirklich das Glück, immer weiterzukommen? Oder ist eben das Glück die Ruhe? Und ich glaube, das haben wir beide jetzt irgendwie erfahren, dass es eher die Ruhe ist. Ich gehe wahnsinnig gern spazieren. Klar, mache ich das auch, dass ich mir dann einen Podcast auf die Ohren haue oder dass ich Musik höre und mich dann vielleicht auch wieder ablenke, aber einfach auch in der Ruhe zu sein oder eben auch Sport zu machen. Aber ich hatte ja auch sehr viel spirituelle Erfahrung in den letzten Jahren, auch nach unserer Fastenwoche. Und da wurde mir irgendwann auch mal gesagt, dass das ja toll ist, dass ich ins Fitnessstudio gehe, aber dass es viel wichtiger für mich wäre, eben Yoga zu machen oder Pilates zu machen oder schwimmen zu gehen. Und das nochmal von außen zu hören, hat mich dann eben auch bekräftigt, eigentlich mehr Fokus darauf zu legen. Ich glaube, wir haben alle unsere Probleme mit unserem Körper und dann eben auch Sport zu machen oder irgendetwas zu machen, was wir noch nie getan haben, ist ja auch schon Überwindung. Und ich kann einfach nur sagen, traut euch und geht vielleicht auch mal in eine Stunde, die für euch neu ist. Pilates oder Yoga ist ja für viele ganz weit weg.
Was mir auch wichtig ist, es geht nicht darum, da wieder die nächste Leistung zu erfüllen, ne? Oder nochmal was draufzulegen. Also die Frage ist, glaube ich, viel weniger, was soll ich noch tun, als was darf ich denn lassen? Also mutig auch mal Dinge wegzulassen, weniger zu machen.
Ja.
Im Grunde genommen machen wir doch alles, wir machen doch genug. Wir machen eigentlich zu viel. Wir essen zu viel, zu häufig. Wir sind ständig erreichbar. Wir wollen immer noch perfekter werden in dem, was wir machen. Wir wollen immer noch mehr erreichen. Wir wollen immer erreichbar sein und so weiter und so weiter.
Bis zu einem bestimmten Punkt.
Bis zu einem bestimmten Punkt, genau.
Und dann wird es ungesund.
Genau, und dann ist das Geheimnis doch wirklich mal zu fragen, was darf ich denn weglassen von all dem? Und bin ich dann noch genauso da? Mhm. Das war oftmals meine Angst. Wenn ich jetzt nicht so funktioniere, wenn ich das alles nicht mache, wenn ich diese Bestätigung vor allen Dingen von außen nicht permanent kriege, wer bin ich denn dann?
War das die Art und Weise, wie du Erfolg definiert hast, auch wie Leute dich von außen wahrnehmen und sehen?
Okay. Absolut. Ich glaube, ich bin ein Stück weit auch so ein Typ, wobei auch gerade dieses eigene Rollenbild loslassen gehört, glaube ich, auch zu einem erfüllten Leben dazu. Mhm. Aber ich habe mich sehr über das Außen definiert. Ich habe mich sehr darüber definiert, was sagen andere dazu? Habe ich eine große Sichtbarkeit? Wird das wahrgenommen als tolle Leistung, was ich da mache? Völlig egal von wem. Also es ist nicht mal auf Personen bezogen, sondern einfach nur ist das was, was wirklich wahrgenommen wird im Außen. Das war für mich Erfolg, ja.
Also von außen war der Erfolg sichtbar.
Ja.
Wie hast du dich innerlich gefühlt?
Immer unglücklicher tatsächlich. Ich war einfach, ich bin so ein fröhliches Gemüt eigentlich. Mhm. Und ich war nicht mehr fröhlich oder immer seltener fröhlich. Ich muss aber dazu sagen, der Leidensdruck war nicht so groß, dass das der Auslöser war für meine Veränderung. Ich habe eher gespürt, dass eine Chance woanders so groß ist, dass mir das richtig gut tut und dass mir das Freude macht.
Warum fällt es uns so schwer, glaubst du, dass wir erfolgreiche Strukturen verändern? Also erfolgreich jetzt im Sinne von damals, du warst eine erfolgreiche Medienmanagerin, mhm, eine erfolgreiche Produzentin. Wovor hat man Angst?
Ich glaube, das hat ganz viele Gründe. Ich kann nur von mir sprechen. Mhm. Also ich hatte Angst davor, auf einmal bedeutungslos zu sein, auf eine gewisse Art und Weise.
Bist du, also vielleicht für manche Leute auch geworden.
Bin
aber
ich auch
kann
geworden.
Man, kann
aber
man
ja,
nicht auf die verzichten?
Genau, ja. Das kann man, aber das war mir nicht klar. Ich war wirklich unsicher. Guck mal, ich habe mit meinem Beruf, damals mit meinem alten Beruf, also als Journalistin, Reporterin am Anfang und dann natürlich irgendwann im Senior Management beim Fernsehen, habe ich mit 21 angefangen. Ja. Ich habe mich immer darüber definiert, dass ich da erfolgreich war. Und allein so Momente wie, es klingt so banal, aber ich möchte hier ehrlich sein, ich sitze im Taxi und der Taxifahrer fragt mich, was machen Sie denn beruflich? Wenn ich dann gesagt habe, ich bin Chefredakteurin von ProSiebenSat.1, so wusste ich, das findet er cool.
Obwohl er auch keine Ahnung hatte, was das heißt.
Nein.
Er hat nur ProSiebenSat.1 gehört.
Aber das klingt erstmal toll. Wenn ich jetzt sage, ich gehe mit Menschen, die nicht essen, durch Brandenburg bei Wind und Regen und Wetter, dann, also was ist das denn Beklopptes?
Du hättest aber auch sagen können, ich bin Fastenleiterin. Ich gehe mit Menschen, die nicht essen, durch Brandenburg. Ist jetzt kein guter Salespoint.
Nein, natürlich nicht. Aber wenn man es auf den Punkt bringt, das Schöne ist, es ist mir nicht mehr wichtig, wie die Reaktion ist. Aber damals hatte ich Angst davor. Ja. Ich hatte Angst davor, auch bestimmte Kontakte, Freunde, vermeintliche Freunde vielleicht zu verlieren. Ich hatte natürlich auch Angst vor einer finanziellen Unsicherheit, die ja auch dazu kommt. Aber schlussendlich war ja die Lust am Neuen so groß und die Hoffnung darauf und auch das Wissen darauf, dass da auch was Tolles, wirklich Tolles, Neues auf mich warten kann, dass ich ja dann auch den Schritt gegangen bin.
Gab es denn eine Lehre nach der Entscheidung?
Naja, also ich kann mich jetzt nicht so oder möchte mich auch nicht so darstellen, dass ich jetzt immer da am See, wir wohnen ja jetzt am See, sitze und völlig in mir ruhe. Das war ja ein Prozess. Hm. Ich habe mich ganz klar entschieden und ich sofort in dem Moment, wo ich mich entschieden hatte, habe ich auch noch nicht sofort aufgehört zu arbeiten. Hm. Ich habe dann erstmal meinen Chefs gesagt, dass ich mich so entscheide, dass ich keine Geschäftsführerin war, ich damals mehr sein möchte, dass ich eine Ausbildung machen möchte zur Fastenleiterin und dass ich ganz aufhöre mit dem Fernsehen. Mhm. Dann musste ich aber ja noch eine Dreivierteljahr, habe ich ja noch da gearbeitet und habe dann langsam die Geschäfte übergeben. Mhm. Das habe ich auch total sauber gemacht, habe mich darauf fokussiert und ab dem Tag, wo ich mich aber entschieden hatte, konnte ich zum Beispiel wieder gut schlafen. Also da war der erste Druck, war schon mit der Entscheidung weg, obwohl sich mein Lebenswandel erstmal noch gar nicht verändert hatte. Also da merkt man, es hat ganz viel mit dem psychischen, dem mentalen Druck natürlich auch zu tun. Mhm. Und dann war ich erstmal frei. Dann habe ich selber gefastet 2 Wochen. Und dann habe ich ja weiter erstmal Gas gegeben. Ist ja nicht so, dass ich dann sofort gesagt hätte, jetzt bin ich hier im entspannten Midi-Modus, sondern dann habe ich die Website aufgebaut. Ich habe die Ausbildung gemacht. Ich habe die Marke entwickelt, ich habe die Kooperationspartner gesucht, ich habe die ersten Gäste akquiriert und überhaupt erstmal irgendwas am Start zu haben. Mhm. Ich habe das Programm entwickelt. Ich bin die ganze Zeit noch gerannt, aber ich habe mir immer so kleine Inseln genommen, kleine Pausen genommen.
Aber gut, das musstest du ja auch.
Genau.
Also es wäre ja anders nicht möglich gewesen.
Genau, aber so konnte ich natürlich auch die Lehre ganz gut überspielen, die da hätte vermeintlich aufkommen können. Aber ich habe so kleine Veränderungen eingebaut. Mhm. Immer mal so kleine Sachen anders gemacht. Den Nachmittag einfach frei, wenn ich das Bedürfnis hatte und es ging. Ich habe nichts geleistet. Mhm. Oder ich habe so kleine neue Rituale etabliert in mein Leben, die mir ein bisschen mehr Ruhe geschenkt haben, weil ich da schon geahnt habe, die Pause, die ist mein Geheimrezept.
Über die Rituale reden wir dann in der Bonusfolge.
Ah ja, sehr gerne.
Ja, bin ich sehr gespannt drauf.
Und also es gab immer so kleine Inseln und die haben dann dafür gesorgt, dass dieses Hamsterrad langsam aber sicher immer weiter nach Brandenburg gerollt ist und immer langsamer wurde. Mhm. Und ich immer mehr zur Ruhe kommen konnte. Und so bin ich über diese vermeintliche Leere ganz gut, glaube ich, hinweggekommen. Also ich habe sie nicht verspürt. Okay. Ganz im Gegenteil.
Hast du den Identitätsverlust gespürt? Und wenn ja, war das schmerzhaft? Oder guckt man da auch mit einem Lächeln drauf und denkt, eigentlich habe ich mir immer schon gedacht, dass du nur an mir interessiert bist, weil ich in der Position bin, in der ich bin?
Ich habe den verspürt, aber das ist eher an mir vorbeigegangen. Weil ich da recht schnell an einem Punkt war, dass ich mich darüber nicht mehr identifiziert habe oder mir das nicht mehr wichtig war. Ich habe erstmal begonnen, nicht mich selbst mit anderen Augen zu sehen, sondern ich habe erstmal begonnen, was ist denn Erfolg überhaupt, mit anderen Augen zu sehen. Mhm. Und habe das neu definiert. Gar nicht so bewusst, aber das kam einfach mit dem Tun. Und ich habe gemerkt, dass ich meinen Erfolg eben eher in meiner inneren Ruhe, du hast es eben auch schon mal angesprochen, also ich habe meinen Erfolg eher in meiner inneren Ruhe gefunden und in einer Zufriedenheit, war ein Wort, was ich früher total unsexy fand. Also ich weiß noch, dass ich früher immer
das
gesagt habe,
oh,
wenn jemand
Wort
unzufrieden
ist.
Ja, genau.
Ich liebe einfach Zufriedenheit.
Ist das nicht wunderschön?
Weil man halt auch ganz oft über Glück redet, ja. Und Glück, finde ich, ist so, ist nicht wirklich greifbar, oder Glück empfindet man ab und an vielleicht, wenn man was Neues
genau,
erlebt.
Genau, das
oder
ist wieder
so
was Großes.
Genau.
Ne?
Und Zufriedenheit, ein zufriedenes Leben zu führen. Und deswegen war es mir auch so ein Anliegen, diesen Podcast zu machen. Ein zufriedenes Leben ist all das, was wir eigentlich anstreben sollten, und mehr.
Genau, und ich kriege eine Gänsehaut, wo du das gerade sagst, weil genau das ist es. Und ich habe ganz schnell eine große Zufriedenheit gespürt in diesem neuen Tun. Also Menschen zu begleiten, entweder körperlich oder mental oder beides im besten Fall, kleine Inspirationen zu bekommen auf der Sunnyside eben beim Fasten oder in den Retreats oder bei meiner Arbeit, ihr Leben ein klein bisschen besser zu machen. Und das hat mich so glücklich gemacht von Anfang an, oder zufrieden gemacht, du hast recht, das ist das richtige Wort, dass ich da gar nicht mehr so viele Gedanken verschwendet habe darüber, ob jetzt bestimmte Personen mehr oder weniger eine Rolle in meinem Leben spielen.
Ich merke das ja selber auch, mein berufliches Umfeld hat sich ja auch geändert. Also früher habe ich teilweise 3-4 Shows moderiert gleichzeitig, und das war natürlich toll. Man hat viel Geld verdient, man wird auf der Straße erkannt. Oh, toll, was du alles machst. Dann macht man auf einmal Sachen für sich, die vielleicht etwas weniger wahrgenommen werden. Und dann, was moderierst du eigentlich? Also ich habe das ja auch ständig. Ne? Leute erkennen mich auf der Straße, wissen aber nicht genau, wie ordnen sie dich ein und fragen dich dann, was moderierst du eigentlich? So. Und dann, naja, spätestens wenn du Promi Big Brother sagst, dann hörst du, ach, sowas gucke ich ja eh nicht, oder immer. Und ich habe mich auch so
gucken
oft...
Gucken immer alle nur Arte. Die müssen
gucken
eigentlich
alle gar keinen Fernsehen mehr. Wir haben ja gar keinen Fernseher mehr. Wir haben gar keinen Fernseher mehr. Aber davon abgesehen, ich finde, man kann es auch auf das Freundschaftliche münzen. Ich habe das jetzt gerade irgendwie so in den letzten Wochen und Monaten einfach auch gemerkt, dass ich mich verändert habe, dass mir Sachen oder bestimmte hedonistischen Ausflüge nicht mehr so wichtig sind. Also natürlich liebe ich meine Freunde, wenn es aber nur in Verbindung beispielsweise mit Alkohol und oberflächlichen Gesprächen geht, dann möchte ich das nicht mehr.
Ja.
Und da merke ich immer mehr, dass ich vielleicht auch auf Leute verzichten kann, was mir letztes Jahr noch so eine Angst gemacht hat. Das lag natürlich auch an der Trennung, ja, dass ich da gedacht habe, so, wer bin ich eigentlich und zu wem gehöre ich? Und ich brauche irgendwie jetzt wer bin ich denn ohne meinen Mann? Kann ich ein selbstständiges Wesen sein, oder brauche ich jetzt noch vermehrt meine Freunde, damit ich irgendwo Anschluss finde?
Ja.
Und auch da, es ist okay, wenn man sich mal verliert und wenn man eine Zeit lang vielleicht was macht, um sich einfach abzulenken. So. Aber ich bin froh, dass ich jetzt nach fast einem Jahr nach der Trennung in eine Ruhe gefunden habe und mit mir zufrieden bin. Und es hat gedauert, und ich habe mich teilweise letztes Jahr auch gehasst dafür, ne? Dass ich dann am Wochenende Gas gegeben habe und dann Montag bis Mittwoch einfach schlechte Laune und gelitten habe, weil ich mich einfach natürlich nicht erholt habe an einem Wochenende. So, aber das kann halt auch alles mal sein. Und ich glaube, da kommen wir dann vielleicht auch zu deinem Verzicht, zu deiner Nüchternheit, denn davon abgesehen, dass ich dich natürlich auch schon lange kenne, aber ich habe auch einen Podcast zur Vorbereitung hier gehört, wo du drüber gesprochen hast, dass du mit dem Alkohol auch viel betäubt hast.
Mhm.
Was hast du betäubt und warum?
Also vielleicht, weil sie mir so am Herzen liegt, eine steile These, mit der ich mich sicher nicht bei allen Zuhörenden hier beliebt mache. Aber ich bin davon überzeugt, dass ein wirklich zufriedenes Leben nur geht, wenn man nüchtern lebt. Vielleicht nicht immer, aber weitestgehend.
Weil so weit warst du noch nicht in dem Podcast, den ich gehört habe. Aber der ist, glaube ich, auch vor 4 Jahren aufgenommen worden. Da hast du auch gesagt, ich befinde mich noch komplett in der Findungsphase.
Ja.
Und ich denke auch immer noch drüber nach. Also du hast dann schon nicht mehr getrunken, aber du sagtest, du hattest noch so Momente, wo du dachtest so, ach, jetzt hätte ich gerne ein Glas. Das hast du offenbar nicht mehr.
Doch, das habe ich immer wieder noch. Mhm. Aber das ist nicht so, als dass ich das, was ich dadurch erfahre und erlebe jetzt. Und ich sage dir wirklich, das Leben, was ich jetzt führe, mit dem ich wirklich so zufrieden bin, das würde ich nicht führen, hätte ich nicht auch die Entscheidung getroffen, kein Alkohol mehr zu trinken. Ich für meinen Fall bin 100%ig sicher, dass das die wichtigste Entscheidung mit in meinem Leben war. Ganz ehrlich.
Würdest du sagen, dass du alkoholabhängig warst?
Ja, ich war auf eine gewisse Art und Weise alkoholabhängig. Mhm. Ich habe das aber erst so eingeschätzt oder kann das erst so einschätzen, nachdem ich mich jetzt so lange mit dem Thema Alkohol und Alkoholkonsum auch wirklich auseinandergesetzt habe. Mhm. Ich mache ja auch die Sobriety-Wochen, ne, also so Retreat-Wochen, wo es genau um das Thema geht. Und wo mir auch so am Herzen liegt, dass wir alle mal verstehen, dass es nicht Alkoholiker, Alkoholikerin und nüchtern gibt oder kein Problem mit Alkohol gibt, sondern dass es dazwischen alle Graustufen gibt. Genauso wie beim Sportler. Es gibt nicht nur Couchpotato und Olympiasieger. Mhm. Es gibt alles dazwischen. Mhm. Und so ist es auch mit der Alkoholabhängigkeit.
Ja.
Wie auch immer man die definieren möchte. Und ich weiß, dieser Begriff ist so hart und den will man eigentlich nicht wahrhaben.
Ja, weil er wahnsinnig negativ konnotiert ist.
Total negativ konnotiert ist. Aber sind wir mal ehrlich, also ich bin sicher, dass ich viel getrunken habe und vor allen Dingen, es geht gar nicht so um die Menge, sondern dass ich viele Gefühle und Emotionen mit Alkohol verknüpft habe. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das ganz, 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 ganz viele andere Menschen auch tun. Mhm. Dass sie irgendwo in dieser Grauzone sind, vor einer körperlichen Abhängigkeit, aber definitiv auch mit einer psychischen Abhängigkeit. Und der Alkohol, der verändert das Dopamin- und Belohnungssystem, der verwässert unsere emotionale Wahrheit, der sorgt dafür, dass wir zwar kurzfristig vielleicht eine Veränderung erleben, aber was nicht passiert, ist echte Entwicklung. Mhm. Weil zumindest ich, und ich denke, viele fühlen sich da vielleicht auch angesprochen, wenn sie es zugeben, oftmals an einem emotional schwierigen Punkt zum Alkohol greifen.
Hast du jeden Tag getrunken?
Nee. Überhaupt nicht.
Ich glaube, das ist eben auch wichtig zu sagen, dass Alkoholabhängigkeit, weil man das oft, keine Ahnung, sieht man dann mal bei Instagram irgendeine Tafel oder sowas und da steht, wenn du jeden Tag Alkohol trinkst, bist du alkoholabhängig.
Genau.
Auch wenn es nur 0,1 Wein ist oder irgendwie sowas. Aber Alkoholabhängigkeit kann natürlich auch bedeuten, ich trinke unter der Woche gar nicht und am Wochenende schieße ich mich aber ins Aus.
Genau. Und bei mir war es so, ich hatte so 2, 3 verschiedene Wege, mit Alkohol umzugehen. Manchmal habe ich die Kontrolle nicht mehr gehabt. Also wenn ich getrunken habe, ich glaube, du hast mich auch ein paar Mal betrunken erlebt. Mhm. Wenn ich erstmal getrunken habe, habe ich schlecht ein Ende gefunden. Ich war immer die Letzte auf der Party.
Ich sag mal, wir haben uns wahrscheinlich beide betrunken sind. Also es ist halt immer, wenn der eine ein bisschen nüchterner ist als die andere Person. So, und man erschrickt. Also man erschrickt aber auch vor sich selbst dann manchmal, beziehungsweise ich bin ein Blackout-Trinker. Also wenn ich zu viel Alkohol trinke, dann kann ich mich am nächsten Tag nicht mehr erinnern. Lustigerweise ist bei meinem Gegenüber gar nicht unbedingt das Bild, dass ich so viel gesoffen habe, weil ich mich noch einigermaßen unter Kontrolle, also so, ich wirke dann nicht so betrunken. Mhm. Aber ich kann mich am nächsten Tag kaum erinnern.
Und ich hab da nicht gedacht, dass ich als Einzige so betrunken war. Im Nachhinein merke ich, oh Gott, ich habe echt viel mehr getrunken. Und ich war viel häufiger auch betrunken als andere. Das war weniger das Problem, als dass ich eben fast alle Emotionen irgendwie mit Alkohol verknüpft habe. Weißt du, ich war traurig, also habe ich was getrunken. Mhm. Ich war fröhlich, also wollte ich das feiern mit Alkohol. Mhm. Ich war unter Stress, also habe ich Entspannung gesucht durch Alkohol. Also fast jede Emotion ist irgendwie damit verknüpft gewesen.
Aber das ist ja auch in unserer Gesellschaft und gerade auch in den Medien also so ein gängiges Ding.
Absolut.
Also man trinkt, wenn man eine gute Quote hat, man trinkt, wenn man die erste Sendung im Kasten hat, man trinkt vielleicht auch nach jeder erfolgreichen oder nach jeder Sendung, die man im Kasten hat.
Oder wenn sie schlecht gelaufen ist, trinkt man auch, weil man den Frust irgendwie betäuben möchte.
Ja.
Aber so betäubt man eben die echten Emotionen. Und erst wenn man wirklich aufhört mit dem Alkohol, die Erfahrung habe ich nur gemacht, nicht wenn man mal ein paar Tage nichts trinkt, also oder ein Dry January macht, das ist ein schöner Einstieg, aber erst wenn man wirklich nicht mehr trinkt und alle Situationen, die auch emotional schwierig sind, ohne diesen Schmierstoff und dieses Betäubungsmittel Alkohol mal durchgestanden hat und erlebt hat, dann kommt man echt an den Punkt, der Veränderung.
Ja, und ich finde es auch interessant. Also ich habe auch so einen Freundeskreis, der sehr viel trinkt. Und ich habe mich da das letzte Mal so ein bisschen rausgezogen. Und also ich habe auch mitgetrunken, aber sehr viel weniger. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, so krass, das funktioniert auch gerade alles nur, weil alle betrunken sind. Mhm. Die Gespräche, der Austausch, und es hat mich richtig traurig gemacht und andererseits aber auch irgendwie total bestärkt, mir die Frage zu stellen, sind das eigentlich noch Leute, die gut für mich sind, die wichtig für mich sind? Mhm. Sind das eigentlich Freunde? Also haben wir eigentlich einen Austausch? Fragen wir uns, wie geht's dir wirklich, und hören wir einander zu? Oder ist es nur ein Druck betanken, Blödsinn reden und Spaß haben?
Ich habe früher auch oft gedacht, es gehört zu einem intensiven Abend mit Freundinnen oder Freunden, gehört Alkohol dazu. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sind neue Menschen in mein Leben gekommen und da findet der Alkohol überhaupt nicht statt. Das war für mich unvorstellbar früher. Ich habe wirklich gedacht, ein tiefes Gespräch, das ist ja nur ein vermeintlich tiefes Gespräch. Ich will nicht alle Gespräche abwerten, die ich unter Alkohol geführt habe, das wären zu viele. Aber tiefe Gespräche brauchen irgendwie so diesen Alkohol, so ein gewisses Alkoholgefühl dabei. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Und also nochmal, weil es mir so am Herzen liegt, das wäre eben, als ich gesagt habe, ein wirklich erfülltes Leben geht nur ohne Alkohol. Wer da gezuckt hat, der sollte sich Gedanken über seinen Alkoholkonsum machen. Das heißt nicht, dass da unbedingt ein Problem ist. Aber das heißt, dass da eins sein könnte. Hätte ich nämlich gesagt, ein wirklich erfülltes Leben geht nur, wenn man nie wieder eine Mandarine isst. Hätte niemand drauf reagiert. Hätte niemand drauf reagiert. Weil keiner von uns hat ein ungesundes Verhältnis zur Mandarine. Aber beim Alkohol ist es was anderes.
Schreibt uns, wenn ihr ein schwieriges Verhältnis zu Mandarinen habt. Du hast gesagt, dass du das Leben so nicht führen könntest. Ja. Was hat sich körperlich und auch mental verändert?
Unglaublich viel, wirklich unglaublich viel. Körperlich, ich habe noch mehr gute, positive Energie. Es gibt keinen Morgen mehr, wo ich nicht fröhlich aufwache. Das kann ich wirklich so sagen. Und ich habe ganz viel Selbstvertrauen und eine innere Selbstsicherheit dadurch gewonnen, dass ich nichts von außen brauche, damit es mir gut geht oder ich in Situationen klarkomme.
Und ich glaube, wir vergessen manchmal, dass das ganz viel mit dem Alkoholkonsum gekoppelt ist. Ja, also wenn ich morgens aufstehe und ich habe schlechte Laune. Ich habe gestern Abend, weil ich auf einer Buchpremiere einer Freundin war, ein bisschen getrunken und ich bin heute Morgen aufgewacht und ich hatte das Gefühl, dass ich nicht so gut drauf bin wie gestern.
Ja.
Mit 3 Wochen gar nicht getrunken und mir ging es einfach richtig, richtig gut. Ich bin jeden Morgen aufgewacht, wie du sagst, und dachte, ach, ist das schön.
Es
und
ist
heute
wirklich
Morgen,
anders.
Mir ging es jetzt auch nicht schlecht, ne? Ja. Aber trotzdem dachte ich irgendwie so, ach, es ist so, als würde jemand so ein bisschen die Sonne abdecken. Mhm. Und es ist einfach schade. Und da frage ich mich, warum habe ich jetzt gestern diese 3 Cosmopolitan getrunken?
Hätte und es ist genau wie du sagst, ich spreche nicht davon, ich war ja nicht jeden Morgen verkatert.
Nee.
Überhaupt nicht. Es ist ein ganz anderes Energielevel. Es ist so, als würde so ein Schleier irgendwann abfallen.
Und man macht es
so
sich
Schwere.
Eben nicht bewusst,
Nein.
dass der Alkohol...
Man denkt ja, das ist normal. Ich trinke, habe Alkohol getrunken, seit ich 14 bin.
Das ist hormonell.
Ich komme aus dem Emsland, ja. Es wurde, genau, es ist hormonell, ist irgendwas anderes der Grund. Das ist übrigens auch, ich habe jetzt noch eine Weiterbildung gemacht zum Thema Schlafcoaching. Also ich bin jetzt Somnifit-Trainerin, nennt man das. Und da wurde auch oft die Frage gestellt in dem Zusammenhang und in meinen Recherchen drumherum, bei Menschen, die nicht gut schlafen können, woran glauben sie denn liegt es? Bis jemand sich eingesteht, dass es daran liegen könnte, dass sie viel zu viel oder zu spät zu viel Alkohol konsumieren, das ist das Allerletzte, was sie aufgeben würden.
Also du hast gesagt, du bist besser drauf, du schläfst besser, was noch?
Ich bin in der Lage, Beziehungen wirklich und Konflikte in Beziehungen viel besser zu lösen. Alkohol, finde ich, hat mich schon auch selbstgefällig gemacht und so ein bisschen in diese Opferrolle auch getrieben. Ich habe mich oft gestritten mit meinem Mann zum Beispiel, wenn ich Alkohol getrunken hatte. Zum einen, weil er der Einzige war, der meinen Alkoholkonsum auch ehrlich kritisiert hat, offen mir gegenüber kritisiert hat. Dafür bin ich ihm heute total dankbar. Das ist damals oft ein Streitpunkt gewesen, aber auch generelle kleine Beziehungsstreitigkeiten. Weißt du, wenn ich dann was getrunken hatte, dann sind die oftmals eskaliert. Unter Alkoholeinfluss war ich ja gar nicht in der Lage und ich war nicht sturzbetrunken. Mhm. Ich war nur leicht angetrunken. War ich gar nicht in der Lage, diese Konflikte in der Beziehung wirklich auf eine gute, empathische Art und Weise zu lösen. Und das gelingt mir jetzt. Meine Mama ist vor 2 Wochen gestorben.
Oh, das tut mir leid.
Und das war immer so eine Situation, das war so was ganz, was für, natürlich ist meine Mama, wie so eine ganz große Bedrohung in meinem Leben vor mir stand. Und wir haben die letzten 2 Monate, meine wunderbaren Schwestern und ich, haben wir ihren letzten Weg begleitet. Und ich bin auch die letzten 2 Nächte bei meiner Mama gewesen, also beim Sterbeprozess wirklich dabei gewesen. Ja. Ich habe immer gedacht, wenn so eine Ausnahmesituation kommt, dann würde ich vielleicht wieder was trinken. Ich wollte das nie ausschließen, weil ich dachte, wenn ich in einer so extremen Situation bin, dann brauche ich irgendeinen Helfer von außen. Aber ich habe den überhaupt nicht gebraucht, im Gegenteil. Das hat mir so viel Sicherheit gegeben, zu wissen, ich bin mit meinen Emotionen ganz da. Ich bin mit meiner Kraft total da. Ich habe 2 Nächte neben meiner sterbenden Mama verbracht und war trotzdem irgendwie in meiner Energie und konnte die Situation auch mit meinen Schwestern irgendwo tragen, für mich tragen. Und das gibt mir auch im Nachhinein so eine Sicherheit, dass ich sowas wie Alkohol oder irgendwas von außen in der Form nicht mehr brauche.
Schön.
Und das ist Frieden. Das ist wirklich Zufriedenheit.
Bevor wir uns dann gleich in der Bonusfolge noch tiefer deinen Veränderungen und deinen Ritualen widmen, möchte ich trotzdem noch mal kurz über die Natur sprechen und das Fastenwandern. Du hast auch ein Buch geschrieben, Fasten wie oder beziehungsweise Fast, Klammer auf, N, Fasten wie von selbst, kleine Pausen für mehr Energie und Lebensfreude. Was passiert für dich oder für uns Menschen, wenn wir in die Natur gehen?
Ich hatte gestern so ein schönes Erlebnis. Und solche Erlebnisse waren auch der Grund, warum ich dann dieses Buch auch geschrieben habe. Ich habe einen Hund, Frau Fiete heißt sie, meine wunderbare Hündin. Und wir gehen natürlich jeden Tag einmal raus. Und gestern habe ich mich einfach auf einen Stein gesetzt. Wir wohnen ja da draußen auf dem Land. Habe mich auf diesen Stein gesetzt, habe mich in die Sonne gesetzt. Frau Fiete daneben, die braucht auch immer mal, dass sie ein bisschen runterfährt und entspannt ist. Und ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach in der Gegend rumgeguckt und da kamen unglaublich viele gute Energien. Da kamen gute Ideen. Ich habe mich auch noch mal hier auf unser Gespräch innerlich ein bisschen vorbereitet. Und dann habe ich mal recherchiert und habe herausgefunden, dass man diesen Zustand Default Mode Network nennt. Also, und das ist ein Zustand, in den wir kommen, wo sich unsere verschiedenen Gehirnregionen miteinander verknüpfen und dann kreativ werden. Kreative Ideen entwickeln, Lösungsansätze für Konflikte oder Problemsituationen entwickeln, sich mit sich selbst, mit den eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen. Und dieser Zustand, der passiert nur, wenn wir innehalten, wenn wir gerade gar nichts tun.
In der Stille.
In der Stille zum Beispiel oder wenn wir so tagträumen, wenn wir einfach mal so vor uns hingucken, vielleicht auch bei einer ganz sanften Joggingrunde, wenn wir spazieren gehen natürlich, wenn wir vielleicht jemanden unseren Hund streicheln oder so, also in diesen Leerphasen, wo man so gar nichts macht und wenn die gerade noch in der Natur sind, dann kommt man da besonders gut rein.
Ja, und da hat man natürlich dann auch wenig Ablenkung. Wenn man jetzt nicht unbedingt direkt wieder sein Handy zückt oder ein Buch mit hat, dann muss man sich mit sich auseinandersetzen. Vielleicht noch einmal für alle Menschen, die uns jetzt zuhören, die das Gefühl haben, wow, ich bin jetzt inspiriert, ich möchte auch was verändern. Das brodelt schon länger in mir und vielleicht hat das Gespräch mit dir jetzt genau diesen Impuls gegeben, was zu verändern. Wie kann man sich erlauben, für diese Frage auch sich mehr Zeit zu nehmen. Also auch was kannst du den Menschen noch mitgeben, die vielleicht eine gewisse Angst davor haben?
Ich glaube, dass so kleine Veränderungen ganz entscheidend sind, weil jedes Mal, wenn dann etwas geklappt hat, wenn es klein ist, macht das Lust auf mehr und es macht einfach Mut auf mehr.
Das stimmt.
Also nicht sofort zu sagen, das muss jetzt der riesen Change sein, der alles verändert, wo ich auch Angst habe, vielleicht zu viel aufzugeben, sondern die kleinen Schritte zu machen. Das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wertvoller, ein einfacher, aber ein wertvoller Tipp. Und das nächste ist Perfection Sucks. Also dieser Begriff Perfektion wirklich mal beiseite zu schieben. Ich glaube, das ist eigentlich nur ein Ausdruck von der Angst vom Scheitern, dass die Perfektion immer wieder gefüttert wird mit der Angst, dass man scheitern könnte vor etwas. Und eigentlich ist das die größte Bremse.
Und durch Fehler, also ich will gar nicht sagen, dass es dann auch ein Fehler ist, aber wenn man etwas mal anders macht und es vielleicht das erste Mal nicht funktioniert, dadurch lernt man ja auch. Anders lernt man ja gar nicht.
Anders lernt man nicht und es ist ja auch total verrückt, ja, zu glauben, in etwas perfekt sein zu können, was man ja so vielleicht noch nie gemacht hat.
Total.
Also wie sollte dann der Anspruch auf Perfektion überhaupt erfüllt werden können?
Da erinnere ich mich auch wieder an Vera Strauch und das Gespräch mit ihr in Folge 1, die eben sagte: Wir sind ja immer in einem System, wir sind im Job in einem System, wir sind mit einem Freundeskreis in einem System und so weiter und so fort. Und sobald du in einem System etwas veränderst, gehen ja die Zahnräder mit und alles,
genau,
wird sich verändern. Und genau, ich beispielsweise war immer ein Langschläfer. Ich weiß noch, dass ich vor ein paar Jahren immer zu meinem Team gesagt habe: Bitte ruft mich nicht vor 10:30 an. So, weil mein Wecker wurde halt für 9:30 gestellt und dann hatte ich eine Stunde für mich und so. Und mittlerweile stehe ich morgens 7:00 auf und das ist für mich wirklich eine Herausforderung, weil das bedeutet auch, dass ich eigentlich, weil ich brauche meine 9 Stunden, spätestens 10:00 ins Bett muss oder es wird dann eben mal 11:00. Aber es sollte auf jeden Fall nicht später werden, weil sonst ist der ganze nächste Tag für mich auch schwierig. Aber dadurch, dass ich 7:00 aufstehe und quasi meine Stunde auch mit vielleicht einer Meditation oder mit irgendetwas, mit einer Affirmation oder mit irgendeinem Thema, mit dem ich mich gerade auseinandersetze. Und wenn es Tagebuch schreiben ist oder sonst irgendwas, das ist dann 8:00 schon abgeschlossen. Mhm. Dann mache ich meinen Sport, dann ist es 9:30 und dann fängt der Arbeitsalltag so langsam an und Menschen melden sich wieder und du hast so viel schon geschafft. Und es gibt mir
toll,
im Moment,
oder?
Ich weiß, es ist so blöd, weil es ist so einfach. Aber es ist, ich habe 47 Jahre dafür gebraucht, um das zu verstehen. Und deswegen ist es auch nie zu spät. Und wenn ihr 57 seid oder 67, dann steht ihr sicherlich früh auf. Aber dann könnt
aber
ihr immer noch
viel. Aber du sprichst mir total aus dem Herzen. Das wäre eigentlich der nächste Punkt, den ich noch wichtig finde. Ja. Aus der Rolle zu fallen. Wie bei so vielen Dingen, ich habe auch immer gedacht, ich bin eine Nachteule, weißt du, ich bin nachtaktiv. Wenn ich irgendwas gestalten wollte, habe ich das nachts gemacht. Ich stehe wahnsinnig gerne früh auf.
Und genauso dann kann ich viel besser gestalten, weil dann habe ich ja noch einen viel klareren Geist.
Es geht mir viel besser. Ja. Genau, bei meinen Teilnehmenden höre ich immer wieder, ich kann nicht ohne essen. Also wenn ich nichts esse, da kriege ich schlechte Laune, da werde ich gleich zittrig und so, das kann ich nicht. Auch da mal aus der Rolle rauszutreten und die Erfahrung zu machen, dass es doch geht. Dass man nicht nur guckt, wer war ich denn, sondern wirklich guckt, wer könnte ich denn sein oder wer möchte ich denn irgendwie sein.
Ja.
Das, glaube ich, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp.
In unserem Happy Jar haben wir Fragen. Das können größere Lebensfragen sein, die du dir vielleicht schon gestellt hast oder die für dich jetzt auch noch ein Impuls sind. Es kann aber auch sein, dass es einfach nur ein kleiner Perspektivwechsel ist.
Okay.
Bin gespannt.
Das heißt, ich lese das dann einfach oder muss ich irgendwas tun?
Nö, du also erstmal vorlesen und im Zweifel beantworten.
Soll ich meine Brille nicht hier?
Achso, ich kann es auch, das stimmt, ich kann es auch lesen. Ich kriege jetzt auch eine Brille übrigens.
Jetzt bin ich doch wieder ärgerlich. Ich bin schon bei Gleitsicht. Hör mir doch auf, aber ich kann mich nicht dran gewöhnen.
Nun gut.
Wie gehst du mit Angst um? Eher reingehen oder wegdrücken? Das hat sich tatsächlich verändert.
Mit Alkohol wegdrücken.
Mit Alkohol wegdrücken, genau. Das ist exakt auf den Punkt gebracht. Mit Alkohol wegdrücken und jetzt geht es ja gar nicht mehr. Ich habe ja dieses Tool freiwillig weggelassen und jetzt stelle ich mich den Ängsten tatsächlich.
Frage dazu, wenn der Kopf mal wieder ein bisschen zu sehr rattert und du Probleme hast einzuschlafen und dann vielleicht gesagt hättest, so, jetzt schenke ich mir ein großes Glas Wein ein. Was machst du, um deine Gedanken zu beruhigen?
Ich atme. Ich atme ganz lange aus. Gehe eine kleine Unteratmung. Und das ist, und die Atmung haben wir immer dabei. Die kostet kein Geld. Die ist immer mit uns, egal wo wir sind, egal in welchem Zustand wir sind. Und ich tatsächlich. Kleine Atemübungen sind da meine Lösung.
Es gibt ganz tolle Atemübungen, die ihr auf jeden Fall auch suchen und finden könnt im Internet. Und wenn es nur die Boxatmung ist, wo man auf 4 einatmet, 4 hält, auf 4 ausatmet, 4 hält, das beruhigt insofern schon den Geist, weil ihr mit Zählen beschäftigt seid und so euren Gedanken gar keinen Raum mehr gibt.
Wir kennen das noch vom Schäfchenzählen.
Ah ja, ne? Stimmt.
Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Solange du zählst, kannst du nicht über die Einkaufsliste oder die To-Do-Liste vom nächsten Tag.
Das ist doch gar nicht so eine neumodische Sache.
Ist gar nicht so neumodisch. Alles ist irgendwann schon mal gewesen. Man muss es nur wiederfinden.
Carina, wir sprechen gleich noch in der Bonusfolge weiter. Aber ihr bleibt jetzt noch kurz hier, denn ich habe ja auch noch die Mindful Minute für euch mit etwas, was euch diese Woche begleiten kann, passend zu diesem Thema. Und entweder kommt ihr gleich mit und hört, was Carina noch zu diesem Thema Veränderung zu sagen hat und auch ihre kleinen Rituale, die man ganz leicht im Alltag umsetzen kann. Oder wir hören uns nächste Woche wieder. Auch dann freue ich mich auf euch. Bis dann. Ciao. Willkommen zu Mindful Minute. Jetzt habe ich noch ein paar Affirmationen für euch. Wenn ihr möchtet, sprecht sie doch einfach nach. Ich darf mein Tempo selbst wählen. Ich darf neue Wege ausprobieren, ohne sofort alle Antworten zu haben. Veränderung beginnt mit kleinen, ehrlichen Schritten. Und eine Reflexionsfrage für diese Woche habe ich natürlich auch noch für euch. Wo in deinem Leben funktionierst du gerade einfach nur und wo lebst du wirklich? Mach dir doch einfach mal in dieser Woche Gedanken darüber. Mein Team und ich, wir freuen uns übrigens, wenn ihr unter der Folge kommentiert, uns Anregungen schickt und uns an eurem Leben teilhaben lasst. In der Podimo-App gibt es außerdem noch jede Woche eine Umfrage. Macht doch da einfach mit. Ansonsten freuen wir uns über eure Bewertungen und wenn ihr uns auf Instagram folgt, @happylife_podcast. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart. Ich freue mich wirklich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin. Tschüss. Happy Life ist ein Podcast von Podimo. Host Jochen Schropp, Executive Producer Juliane Rinne, Producer Kiana Lentsch und Jochen Schropp, Sound Felix Andorf, Marketing Katharina Vizani, Coverdesign Christoph Brandes und Johanna von Holst. Wenn dir die Folge gefallen hat und du das Thema noch vertiefen möchtest, dann komm doch mal testweise zu Podimo. Da gibt's die Folgen kostenlos, auch mit Video und im Premium-Bereich der App gibt's sogar noch einen Bonusteil zu jeder Episode. Die Infos dazu findest du auch in der Folgenbeschreibung.